Während wir alle auf die Bundestagswahl im Februar hinfiebern, hat die Abda schon gewählt. Und zwar einen neuen Präsidenten. Das war aber nur eine der wichtigsten Neuigkeiten der vergangenen Woche. Ich sage erstmal hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge vom PTA Heute Podcast am 20. Januar 2025. Und neben dem neuen Abda-Präsidenten sprechen wir heute über ADHS-Therapien für Erwachsene, über Trulicity, das nun in Englisch daherkommt, und natürlich die Grippewelle 24/25, die jetzt begonnen hat. Mein Name ist Benedikt Richter und ich sage schon mal danke, dass ihr mit mir zusammen in diese neue Woche starten wollt. Jetzt stellt euch mal vor, wie der Start in die Woche sein muss, wenn du letzte Woche zum neuen Abda-Präsidenten gewählt worden bist. Das könnte Thomas Preis beantworten, aber der ist heute leider nicht hier. Wir reden trotzdem mal über den neuen Mann an der Spitze und den Nachfolger von Gabriele Regina Overwiening. Thomas Preis ist bei den ApothekerInnen kein Unbekannter. Schon seit einigen Jahren ist er der Vorsitzende des Apothekerverbands Nordrhein. In der Abstimmung trat er gegen Overwiening an und bekam 59% der Stimmen. Vizepräsidentin wurde Ina Lukas, auch sie ist keine Unbekannte. Aktuell ist sie die Präsidentin der Apothekerkammer Berlin. Und bei einer neuen Spitze fragt man sich natürlich auch immer, was wird denn jetzt anders? Nach der Mitgliederversammlung stellte sich Preis in einem Online-Pressegespräch vor und skizzierte die für ihn jetzt wichtigsten Punkte. Grundsätzlich will er für eine starke Berufsvertretung sorgen. Ein Schwerpunkt in der bevorstehenden Amtsperiode werde die wirtschaftliche Sicherung der Apotheke sein. Die Anhebung und regelmäßige Dynamisierung des Apothekenhonorars stehen also weiterhin ganz oben auf der Agenda. Außerdem möchte er das Skonto-Urteil rückgängig gemacht sehen. Der Begriff Skonto-Urteil, der ist euch vielleicht schon mal untergekommen, nur dass wir kurz wissen, worum es dabei geht. Der Bundesgerichtshof hatte Anfang 2024 entschieden, dass pharmazeutische Großhändler bei Rx-Arzneimitteln keine Skonti mehr anbieten dürfen, die über 3,15% liegen. Also kein Preisnachlass über 3,15% auf den Rechnungsbetrag. Für die ApothekerInnen war dieses Urteil eine Katastrophe. Apotheken erwirtschafteten ohnehin fast nur noch durch die jetzt untersagten Skonti-Gewinne, heißt es. Wenn die Skonti wegfallen, so die Forderung der Apothekerschaft, müsse auch der Kassenabschlag sofort und vollumfänglich fallen. Also, dieses Urteil findet Preis nicht gut. Was gehört noch zu seinem Vorsatz? Preis möchte das halberufliche Berufsbild der ApothekerInnen ausbauen und Lieferengpässe aktiv bekämpfen. Hier fordert er beispielsweise, dass Apotheken auch wirkstoffähnliche Arzneimittel abgeben dürfen. Auch zur Digitalisierung hat sich der neue Abda-Präsident was vorgenommen. Beim Thema elektronische Patientenakte beispielsweise wünscht er sich ein stabiles System, sodass es weniger Erklärungen in der Apotheke nötig macht. Er ist außerdem dafür, dass das Impfangebot in den Apotheken auf alle Totimpfstoffe ausgeweitet wird, wie von der Ampelregierung in Aussicht gestellt, und dass Apotheken mehr in die Gesundheitsprävention eingebunden werden. Und natürlich ist er gegen das sogenannte Apothekensterben und fordert einen wirksamen Schutz der inländischen Apotheken vor ausländischen Versendern. Da sind sicher einige Punkte dabei, die auch uns PTA am Herzen liegen. Wie Preis das genau durchsetzen möchte, hat er noch nicht konkret gemacht. Er stellte aber in Aussicht, dass man zu gegebener Zeit wieder auf die Straße gehen könnte und setzt an erster Stelle auf das persönliche Gespräch mit PolitikerInnen. Ja, dann wünsche ich ihm schon mal viel Erfolg und versprochen, wir beobachten das Geschehen ganz genau. Jetzt haben wir genug von Standespolitik gesprochen, ab in die Pharmazie. Ich habe mich letztens gefragt, ob das eigentlich Zufall ist oder ob es einen Zusammenhang hat. Seit ich TikTok nutze, begegnen mir dort ständig Creator mit ADHS. Ich hatte kurzzeitig sogar das Gefühl, dass sich alle möglichen Leute anhand von TikTok-Videos mal eben selbst eine ADHS diagnostizieren und es dann auch in ihr Profil schreiben. Interessante Entwicklung. Tatsächlich ist es so, dass die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, also kurz ADHS, eine der häufigsten psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter ist. Bei bis zu 75% der PatientInnen bleibt ADHS bis ins Erwachsenenalter bestehen und betrifft weltweit rund 2,5% der Erwachsenen. ADHS tritt häufig zusammen mit anderen Störungen auf, wie beispielsweise Stimmungsschwankungen, Angstzuständen und Suchterkrankungen. Und früher in meiner Kindheit, also so Schulzeit, da habe ich öfter mal von Leuten gehört, die eine starke Meinung dazu hatten und dann auch so meinten, alle Eltern, die ihren Kindern Ritalin geben, die müssten sich nun mal ordentlich mit den Kindern beschäftigen, dann wäre das Problem auch erledigt. Ja, zum Glück wissen wir das heute besser. Es ist sogar so, dass WissenschaftlerInnen mal verglichen haben, was besser wirkt bei Erwachsenen. Pharmakologische und nicht pharmakologische Interventionen zur ADHS-Behandlung im Erwachsenenalter. Insgesamt flossen Daten aus 113 randomisierten, kontrollierten klinischen Studien mit über 14.800 Teilnehmenden in die Analyse ein. 63 davon untersuchten pharmakologische Therapien. Primäre Ergebnisse waren die Wirksamkeit und die Akzeptanz der Therapien. Sowohl PatientInnen als auch die behandelnden ÄrztInnen bewerteten anhand von Skalen, wie sich der Schweregrad der Kernsymptome unter der Therapie veränderte. Zur Bewertung wurde ein Zeitpunkt gewählt, der am nächsten bei 12 Wochen lag. Die Ergebnisse der Analyse zeigen, dass eine schnellere Besserung der Symptome nur durch Arzneimittel mit Stimulantien wie Methylphenidat oder Atomoxetin erreicht werden konnte, gestützt auf die Aussage von PatientInnen und ÄrztInnen. Bei der Verträglichkeit war es so, dass Atomoxetin, Modafinil und Guanfacin und Stimulantien mit einer höheren Abbruchrate aufgrund von Nebenwirkungen verbunden waren als Placebo. Das stimmt auch mit früheren Ergebnissen überein, schreiben die AutorInnen. Bei weiteren relevanten Ergebnissen wie der Lebensqualität zeigten sich die ADHS-Arzneimittel als nicht wirksam, was aber auch mit dem kurzen Zeitraum der Untersuchung zusammenhängen kann. Nicht pharmakologische Behandlungen zeigten erst später eine Besserung der Kernsymptome und eine inkonsistente Wirksamkeit, allerdings bei geringerer Studienlage. Insgesamt fehlten Langzeitdaten. Wie beurteilen die WissenschaftlerInnen das Ganze jetzt? Professor Dr. Marcel Romanos, Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Universitätsklinikum Würzburg, erklärte, dass die Ergebnisse des Reviews aussagekräftig seien und nicht ignoriert werden könnten. Das Ergebnis sei gleich mit den Erkenntnissen zu ADHS bei Kindern und Jugendlichen. Eine Psychotherapie wirke kaum auf die Kernsymptome einer ADHS, welche sehr gut mit Arzneimitteln adressiert werden könnten. Sekundäre Störungen wie häufige psychische Begleitsymptome können hingegen mit einer Psychotherapie positiv beeinflusst werden. Was man bei Kindern immer besser verstehe, werde nun auch bei Erwachsenen bestätigt. Dr. Oliver Grimm, der ist Oberarzt in der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Universitätsklinikum Frankfurt, erklärt, dass die Erkenntnisse weitestgehend in den aktuellen Leitlinienempfehlungen entsprechen, die sich für Arzneimittel als First-Line-Therapie aussprechen. Die Analyse liefere erstmals eine direkte Vergleichbarkeit aller Therapieoptionen und zeige Limitationen der bisherigen Evidenz auf. Insgesamt sehe er keine bahnbrechenden Erkenntnisse, aber es gebe durchaus spannende Einzelstudien. Die Meta-Analyse ermögliche eine Vergleichbarkeit aller Interventionen und so deren Diskussion, sagt er. Was für uns bleibt, ist die Erkenntnis, dass ADHS nicht per TikTok diagnostiziert gehört und dass man Eltern unterstützen sollte, statt ihnen Vorwürfe zu machen. So meine Zusammenfassung des Ganzen. Ich finde, eine neue Woche ist auch immer mit ein bisschen Spannung verbunden. So spannende Fragen, die man sich stellt. Wie viel Ozempic bekommen wir diese Woche? Wird das E-Rezept problemlos funktionieren? Wer ist krank? Und warum sieht Trulicity anders aus? Ja, das gute Trulicity mit dem Wirkstoff Dulaglutid ist schon seit gefühlten Ewigkeiten von einem Lieferengpass betroffen. Das Gute an dem Medikament ist, die Packung ist so groß, dass man auf jeden Fall sieht, wenn es vorrätig ist. Und während in unseren Kühlschränken eine riesige Lücke klafft, schafft Firma Lilly Deutschland GmbH jetzt Abhilfe. Ab sofort wird das Typ-2-Diabetes-Therapeutikum in den Dosierungen 0,75 Milligramm und 1,5 Milligramm pro Fertigpen in US-amerikanischer Aufmachung auf dem deutschen Markt verfügbar sein. Grundlage ist eine Ausnahmegenehmigung des BfArM, die bis zum 31. Dezember 2025 gilt. Das Unternehmen informiert in einem Schreiben darüber, was das für die Abgabe des Präparats in der Apotheke bedeutet. Injektionslösung und Fertigpen sind identisch mit der den PatientInnen bekannten deutschen Waren. Auch die Packungsgröße mit 4 Pens entspricht der deutschen N2-Variante. Die Kennzeichnung auf der Verpackung und die Gebrauchsinformationen sind aber in englischer Sprache. Auf der Verpackung ist ein QR-Code aufgebracht, über den die deutsche Gebrauchsanweisung abgerufen werden kann. Die Abgabe der US-Packung kann, so Lilly, auf Rezepte erfolgen, auf denen das deutsche Präparat mit entsprechender PZN verordnet ist. Der Hersteller informiert weiter, dass die Apothekenteams beim Scannen eine Rückmeldung erhalten werden, dass das Produkt nicht der Serialisierung unterliegt, sondern ein Sonderimport ist. Mithilfe der per Aufkleber aufgebrachten PZN sei ein manuelles Ausbuchen möglich. Die Rezepte können, so das Pharmaunternehmen, wie gewohnt mit der Krankenkasse abgerechnet werden. Für die höheren Dosierungen von Trulicity mit 3 Milligramm und 4,5 Milligramm pro Pen gilt die Ausnahmegenehmigung des BfArM nicht. In gutem Englisch sage ich da, the pharmacist is amused. So, im letzten Thema bleiben wir in Deutschland, denn nicht nur der Wahlkampf tobt durchs Land, sondern auch die Grippe. Ja, wir stecken in der Grippewelle 2024-2025. Jetzt erst. Ja, jetzt erst. Ich war auch überrascht, aber eine Grippewelle beginnt definitionsgemäß, wenn der untere Wert des 95% Konfidenzintervalls 2 Wochen in Folge über 10% liegt. Start ist dann die erste der beiden Wochen. Die jährliche Grippewelle hat laut RKI in den vergangenen Jahren meist im Januar begonnen und 3 bis 4 Monate gedauert. Laut RKI zirkulieren bislang vor allem Influenza-A-Viren, gefolgt von Influenza-B-Viren. Verglichen mit dem Zeitraum im Vorjahr sind es aktuell etwas weniger Grippefälle. Damals hatte das RKI insgesamt 23.131 labordiagnostisch bestätigte Influenza-Fälle erreicht. 23% der PatientInnen waren hospitalisiert und 67 Menschen waren mit Influenza-Virus-Infektion verstorben. 78% waren älter als 60 Jahre. In der aktuellen Grippesaison sind die Zahlen jetzt auch nicht so schön. 22% der PatientInnen sind hospitalisiert und es sind bereits 40 Menschen mit einer Influenza-Infektion verstorben. Der Großteil war 60 Jahre und älter. Daher hier nochmal der Appell vom RKI, die Grippeschutzimpfung in Anspruch zu nehmen, wenn man zur Risikogruppe gehört oder viel Kontakt mit Risikogruppen hat. Eine Grippeimpfung ist auch jetzt noch sinnvoll, denn bereits 10 bis 14 Tage nach Impfung hat der Körper einen vollständigen Impfschutz aufgebaut. Die Grippewelle, wie bereits erwähnt, dauert in der Regel etwa 3 bis 4 Monate, also eine Impfung ergibt durchaus jetzt noch Sinn. Damit schließt sich übrigens der Kreis zum neuen Abda-Präsidenten, der das Impfen in der Apotheke fördern will. Richtiger Full-Circle-Moment, mit dem wir dann diese Folge abschließen. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren wieder ein paar spannende Neuigkeiten für euch dabei. Freundinnen von mir haben den Podcast letzte Woche übrigens gehört, als sie Babyklamotten kaufen waren. Finde ich auch schön. Also man kann den PTA-Heute-Podcast in den unterschiedlichsten Situationen hören. Ich wünsche euch jetzt eine zauberhafte Woche. Ich darf heute endlich nach 5 Wochen wieder in die Apotheke, weil mein Bänderriss ausgeheilt ist. Ich freue mich so sehr darauf, das glaubt ihr gar nicht. Und ich freue mich auf nächsten Montag. Da gibt es nämlich eine neue Folge. Bis dahin, habt euch wohl.